Na Velvet, hast du schon den Podcast über die Indianerpferde gehört?
Ja, Dancer. Gehört schon, aber nicht alles verstanden. Hannes dürfte manchmal die Fragen in einer indianischen Sprache beantworten.
Na, das ist steirisch. Ich tue das kapieren, ich bin ja selber von dort unten.
Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Welchis. Herzlich willkommen, Hannes Wagner. Herzlichen Dank, dass du auf Trab bist und das zum ersten Mal mit einer sehr spannenden Pferdegeschichte und auch Pferdetrainingsgeschichte. Ich würde sagen, wer kann dich besser vorstellen wie du selbst? Und ich würde dich darum bitten, dass du uns kurz einen Einblick gibst, was du bis jetzt mit Pferden gemacht hast und was das Besondere an dem Pferd ist, das ihr auch züchtet, die Rasse.
Hallo Julia, mal danke für die Einladung zum Podcast. Ich bin der Johannes Wagner, wohnhaft in Gscheid bei Birkfeld in der schönen Oststeiermark. Da habe ich meine Ranch. Mhm. Und wie ich den Hof für die Eltern übernommen habe, war das ursprünglich ein Rinderbetrieb mit Haflingerpferden. Und ich habe dann sofort begonnen, umzubauen in Richtung Pferdezucht. Habe dann lange Jahre Warmblutpferde für den Dressursport gezüchtet. Mhm. Und meine Liebe war immer schon von Kindheit an eigentlich so das Indianische und die indianische Kultur. Und so war es dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich mich auf die Suche gemacht habe nach echten Indianerpferden. Das Ganze hat in den späten 90ern begonnen und 2003 bin ich dann das erste Mal in die USA gereist, um mich eben auf die Suche nach echten Indianerpferden zu machen. Schön war sie,
die Prärie. Und wo hast du da angefangen zu suchen?
Ja, das war damals gar nicht so leicht. Das Internet war ja noch in den Kinderschuhen. Man hat sehr früh telefonieren müssen, man hat viele Briefe schreiben müssen, um Personen kennenzulernen, um züchterische Kontakte zu knüpfen. Aber es ist mir dann nach langer Zeit eigentlich sehr, sehr gut gelungen und ich bin dann in die USA gereist und bin dann schnell durch meine Arbeit mit Pferden draufgekommen, dass es eigentlich sehr, sehr wenig echte Indianerpferde nur mehr gibt. Die sogenannten Mamin-Pferde, die von den Balus-Indianern im pazifischen Nordwesten gezüchtet wurden, die waren damals kurz vor dem Aussterben eigentlich. Und mein Anliegen war dann sofort, es muss irgendwer kommen, der was tut, damit die Rasse eben nicht ausstirbt.
Ja, da habe ich natürlich auf deiner Website ein bisschen geschnüffelt. Und weil du Appaloosa gesagt hast, also die schauen für mich auch aus wie Appaloosa. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Mamin-Pferd und einem Appaloosa oder überhaupt? Sind die Indianerpferde, waren das eigentlich Wildpferde oder die du gefunden hast, waren die in der Zucht oder wie kann man sich das vorstellen, was ein Indianerpferd war oder ist?
Ja, der erste Kontakt zu Indianerpferden war mal der Appaloosa. Mhm. Ich bin dann schnell draufgekommen, dass hinter Appaloosa eigentlich Kreuzzüchtungen stehen, weil der Appaloosa ist ja sehr viel Kreuz gezüchtet worden mit Motorpferden, mit Vollblütern oder mit Arabern. Und so ist das ursprüngliche Blut eigentlich verloren gegangen. Mhm. Genetisch gesehen sind die Appaloosas heute auf zwei Drittel, kann man sagen, eigentlich reinrassige Quota-Horses. Mhm. Und ich wollte aber das Original haben, das wirkliche Appaloosa-Pferd, das vor dem Appaloosa war. Und das war eben das Mamin-Pferd. Der Appaloosa ist ja von den Indianern Mamin genannt worden.
Ach so.
Und das Wort Appaloosa stammt von den Weißen, die in das Palouse-Gebiet gekommen sind und eben gesagt haben, Palouse-Horse. Und so ist der Name Palouse entstanden. Aber der ursprüngliche Name für diese Rasse war Mamin. Mhm. Und die Mamin-Pferde stammen von den spanischen Konquistadoren und haben sie in Nordamerika verbreitet, sind um ca. 1700 im Palouse-Gebiet aufgetaucht und die Indianer haben dann begonnen, selektiv zu züchten. Der Palouse-Stamm war auch der erste Stamm in Nordamerika, der selektive Pferdezucht betrieben hat.
Mhm. Da muss ich jetzt kurz einhaken. Also wenn die aus spanisches Blut drin haben, haben die dann letztendlich auch Lipizzaner oder österreichisches Blut drin?
Lipizzaner würde ich nicht sagen, weil der Lipizzaner schon auch von den spanischen Pferden abstammt. Aber Kolumbus ja ist 1492 nach Amerika gesegelt und in den darauffolgenden Jahren hat man da drüben begonnen, Gestüte aufzubauen. Und das ursprüngliche spanische Pferd, was damals rübergekommen ist, kann man mit dem spanischen Pferd, was heute in Spanien bekannt ist, nicht mehr wirklich vergleichen. Das war ein anderer Pferdetyp eigentlich. Und das sind auch keine Wildpferde, sondern es waren verwilderte Pferde. die es in Nordamerika verbreitet haben und dann von den Indianern eben selektiv weitergezüchtet worden sind. Mhm. Wo es da dann reingezüchtet worden ist, kann man nicht wirklich genau evaluieren, das lässt sich nicht mehr feststellen. Wir haben DNA-Tests machen lassen in Texas von Appaloosas, der alten Linien von Foundation Appaloosas, und wir haben unsere, die Maminpferde, auch testen lassen, und es ist rausgekommen, dass die Appaloosas keine spanischen Gene mehr drinnen haben und die Maminpferde aber sehr wohl. Also da ist der Ursprung wirklich noch zu den alten spanischen Pferden.
Muy interesante. Also ich finde das ja total spannend, wenn du dich so mit der Pferdegeschichte auch beschäftigst. Vielleicht kannst du auch sagen, was macht diese Pferde so faszinierend, dass du dir das Ganze antust? Weil du könntest ja genauso sagen, ihr habt Haflinger gehabt, das ist auch eine relativ bodenständige Rasse aus Österreich. Warum bist du nicht bei denen geblieben? Ich weiß, du hast gesagt, du bist über Warmblut dann noch gegangen, aber was macht denn diese Maminpferde für dich so faszinierend, dass du sagst, okay, die muss man nach Österreich bringen und die muss man dort züchten?
Die Maminpferde haben mich deshalb so begeistert, weil sie sehr, sehr menschenbezogene Pferde sind. Sie haben eine tolle Fellfarbe, das gepunktete Fell. Sie haben gestreifte Hufe, sehr hartes Horn am Huf, die braucht man nicht beschlagen. Sie haben das Menschenauge, die weiße Sklera. Und es waren nicht nur die Pferde, die mich fasziniert haben. Es ist auch die Kultur, die dahinter steht, die hat mich eben fasziniert.
Das habe ich mir nämlich auch fast gedacht. Ja. Also du tust die ganze Indianerkultur ja auch in Österreich kultivieren. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was ihr da in der Steiermark macht, genau.
Ja, mit dem Aufbau der Rasse, mit der Maminrasse, die ist inzwischen auch staatlich anerkannt, als eigene Rasse staatlich anerkannt. Da hat sich dann so ergeben, dass wir natürlich auch sehr viele Gäste da haben auf dem Gestüt und die immer die Frage gestellt haben, was ist der Hintergrund, was ist die Geschichte. Und dann haben wir eben begonnen, so eine Indianer-Erlebniswelt aufzubauen, die auch die Kultur der indigenen Völker, im Speziellen natürlich der Appaloosa-Indianer, darstellt. Und das verbindet man natürlich dann mit den Pferden. So kann man, wenn man uns besucht, über die Kultur der Natives was erfahren und natürlich auch über die Geschichte dieser Pferde.
Mhm. Wer sind denn da die Kunden? Werden die für Western oder fürs Freizeitreiten oder für Natural Horsemanship? Für was werden die eingesetzt?
Also Maminpferd ist ein sehr, sehr guter Allrounder. Wir haben schon Pferde verkauft, die gehen teilweise im Springsport. Man setzt teilweise sogar in die Dressur ein oder im Westernreiten. Hervorragend geeignet sind sie auch natürlich auch für das Distanzreiten, weil die Indianerpferde gezüchtet haben, mit denen man 80 Meilen pro Tag reiten konnte. Und das mehrmals hintereinander. Europäische Rassen schaffen gerade mal 30, 40 Kilometer. Mhm. Und das Maminpferd ist halt ein sehr gutes Distanzpferd auch. Mhm. Und so sind natürlich auch die Kunden sehr unterschiedlich. Wir bilden die Pferde so aus, sie bekommen eine Horsemanship-Ausbildung, die drüben in der USA direkt von den Natives auch erlernen konnte, dieses System. Und dann muss ja jeder Kunde entscheiden, wo er dann selber hingeht mit dem Pferd, was er dann schwerpunktmäßig wirklich will.
Da hast du was ganz Spannendes angesprochen. Ich bin halt so, ich erkenne Parelli natürlich, habe ich verschiedene Dinge gemacht. Ich kenne den Rashid und ein bisschen Mantler. Was ist denn an dem Northwest Native Horsemanship, was du das Real Horsemanship nennst, was ist denn an dem so besonders?
Ja, Parelli ist in Europa sehr bekannt. Man muss ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Parelli hat ja von Don Dorrance oder von Ray Hunt gelernt. Das waren Idaho Cowboys. Und die haben bei den Roundups in Pendleton, in Oregon zum Beispiel, gesehen, dass die Indianer viel erfolgreicher sind mit den Pferden als wir selber. Und dann haben sie natürlich begonnen, das Training ein bisschen abzuschauen. Sie haben aber nicht die Möglichkeit gehabt, hinter die Kulissen zu schauen. Mhm. Und durch den Aufbau der Rasse, durch den Rassenaufbau der Maminpferde, war es mir möglich, eben sehr gute Kontakte zu der indigenen Bevölkerung zu knüpfen. Und so habe ich das ursprüngliche Horsemanship auch erlernen können. Mhm. Und da geht es in erster Linie wirklich um Beziehung zum Pferd. Unsere Pferde führen kann ich, wir wollen kein Zirkuspferd ausbilden, wir machen keine Kunststücke, weil sie eine Belohnung bekommen, sondern die Pferde werden so trainiert, dass sie alles machen, was wir wollen. Aufgrund dessen, weil sie uns als Ranghöheren, als Alpha sehen. Mhm. Also, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also wir haben da keine Spiele entwickelt, so wie es Parelli macht, die 7 Spiele zum Beispiel, sondern bei uns geht es in erster Linie mal, die Rangordnung klarzustellen, wer der Alpha in der Zweierherde ist. Wenn man mit einem Pferd zusammen ist, ist man automatisch immer in einer Zweierherde, ob man das will oder nicht. Und wenn man das geklärt hat, dann kann man erst eigentlich zum Arbeiten beginnen.
Ja, und wie klärt man das? Tust du das im Roundpen oder die Spanier machen das im Vaquero, wie es der Hämfling auch früher gemacht hat? Wie tut man die Rangordnung klären oder wie fängst du an mit der Verbindung?
Genau, man beginnt meistens im Roundpen. Das wäre die ideale Voraussetzung, wenn wir so schnell laufen könnten wie Pferde. Mhm. Dann könnten wir das auch im Freien machen, da der Mensch das eigentlich nicht kann. Bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als den Roundpen herzunehmen. Das ist sozusagen dann das Klassenzimmer und da beginnt man eben dann mit dem Pferd zu arbeiten und einmal den Rang klarzustellen.
Mhm. Wie machst du das konkret? Mit Freiarbeit oder hast du auch einen Knotenhalfter und einen Strick oder wie machst du das genau?
Ja, da kann man einen Stick verwenden. Man kann die Indianer verwenden zum Beispiel nur Seile. Die brauchen da keinen Stick. Mhm. Man setzt das Pferd mal unter Druck, so wie es teilweise auch Monty Roberts macht zum Beispiel, der hat das ja eigentlich auch. Das ganze Horsemanship stammt ja nicht von diesen Personen, sondern das gibt es ja schon 200 Jahre vorne. Es wurde ja von den Indianern eigentlich entwickelt. Und wenn man so arbeitet im Roundpen, kann man verschiedene Werkzeuge nutzen. Eine Knotenhaft ist immer von Vorteil, ein Stick ist auch von Vorteil, aber es ist nicht unbedingt eine Notwendigkeit. Man kann das auch mit Seile machen, so wie es die Indianer machen zum Beispiel. Oder später dann sowieso eigentlich nur mehr mit der Körpersprache. Da braucht man dann eigentlich fast keine Hilfsmittel mehr. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein langer Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Da braucht man schon eine längere Zeit, um ein Pferd so zu trainieren.
Und weil du Körpersprache sprichst, das ist ja eigentlich typisch für Natural Horsemanship, dass man sagt, okay, die Pferde verständigen sich nicht primär mit Laute. Sie haben natürlich auch verschiedene Wir und Schnauben etc. Sprichst du eigentlich, also wenn wir jetzt vorhin mit Parelli gekommen sind, die sagen ja, man muss mit dem Pferd nicht sprechen, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern wie man es eben dort gelehrt kriegt. Ja. Wie kommunizierst du mit denen? Also du hast gesagt, Körpersprache, ausschließlich Körpersprache oder setzt du deine Stimme etc. auch ein?
Ich würde nicht sagen, nur ausschließlich mit der Körpersprache. Man kann die Stimme einsetzen, aber nur wirklich sehr gezielt und sehr, sehr wenig. Die Natives haben immer gesagt, hört zu oder eure Zunge wird euch taub machen. Und auch wenn man zum Beispiel mit einem Pferd viel spricht, haben die Indianer zu mir gesagt, das Pferd wird dich wahrscheinlich für schizophren halten, weil du zu viel sprichst. Also Pferde können unsere Sprache ja nicht. Und daher ist es ja viel besser, nur mit der Körpersprache zu kommunizieren, so wie es die Pferde untereinander auch machen. Würden sie ständig Laute von sich geben, dann werden sie in der Natur nicht lange überleben, weil dann werden Raubtiere aufmerksam auf die Pferde. Dafür kommunizieren die Pferde fast lautlos eigentlich. Natürlich schnauben, so, da gibt es Wiehern oder ein bisschen quietschen, aber das ist dann auch schon fast alles. Und wenn ich mit Pferde arbeite, bediene ich mich nur ganz, ganz wenig der Stimme.
Mhm. Wenn wir vielleicht mal auch ein bisschen nochmal zur Indianerkultur gehen. Man kennt natürlich nur immer die ganzen Western, wo sie immer nur auf dem Pferderücken sitzen und dem Galopp über die Prärie schnellen. Aber welchen Stellenwert haben eigentlich Pferde bei den Indianern? Es gibt ja in der Geschichte sehr oft, werden sie ja immer vergöttert oder sie sind die Seele oder was auch immer. Welchen Stellenwert haben denn Pferde bei Indianern?
Bei den Indianern haben die Pferde einen sehr hohen Stellenwert. Sie werden eigentlich als Familienmitglied gesehen. Sie sehen sie als Brüder, als Schwestern, als Lehrer, als Führer, als Botschaftbringer, also verschiedene Sachen. Aber im Prinzip sehr hoch ist der Stellenwert bei den Indianern. Und meistens ist es so, dass ein Pferd drüben wie ein Familienmitglied auch behandelt wird.
Mhm. Und würdest du sagen, was sind denn so die größten Irrtümer zwischen in der Beziehung Pferd-Mensch?
Ja, da gibt es viele Irrtümer. Ich glaube, wenn man so in letzter Zeit alles so betrachtet, dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich zwei Richtungen gibt. Die einen behandeln die Pferde so wie Sportgeräte. Da schaut man nicht auf Beziehung, sondern das Pferd wird wie ein Sportgerät behandelt. Und die anderen vermenschlichen die Pferde. Und beides ist nicht richtig. Mit einem Pferd kann man nur sinnvoll arbeiten, wenn man in der Sprache der Pferde mit Pferde arbeitet. Und das Erste, was ich drüben lernen habe müssen, ich kann mich noch gut erinnern, da hat mich Indianer mal gefragt, was sind Pferde? habe ich gesagt, ja, Beutetiere, Herdentiere, Fluchttiere. Und dann hat er gesagt, und was noch? Und ich gesagt, ich weiß nichts mehr. Dann hat er gesagt, Pferde. Und ein Pferd soll man wie ein Pferd behandeln und in dem Sinne, in ihrer Sprache mit ihnen arbeiten und sie nicht zu sehr vermenschlichen. Und in letzter Zeit kann ich so beobachten, dass Pferde oft so wie Kleinkinder behandelt werden und das ist nicht richtig.
Das ist respektlos für dich?
Ja, es ist, respektlos ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich finde es halt nicht richtig, wenn Pferde so vermenschlicht werden. Man muss immer die Natur hinter dem Tier sehen. Und ich glaube, da haben sich viele Menschen ein bisschen zu weit entfernt von dem Ganzen. Mhm. Also das Pferd nicht mehr wirklich wie ein Pferd, sondern eher so als Partnerersatz oder als Kinderersatz.
Ja. Das heißt auch, also du hältst auch nichts von der Bewegung. Wie gesagt, Bodenarbeit ist sicher ganz wichtig für den Beziehungsaufbau, aber Reiten gehört auch dazu, oder?
Ja, freilich. Das ist ja auch das Ziel. Wenn man Beziehungstraining macht, dass man das Pferd dann auch reiten kann und dass man einen verlässlichen Partner hat, aber nicht irgendein Zirkuspferd, das ständig irgendeine Leckerli oder Belohnung kriegt und nur deshalb irgendwas ausführt, sondern eben ein verlässlicher Partner soll ein Pferd sein.
Wie belohnst du dein Pferd?
Man kann es belohnen mit verschiedenen Sachen. Entweder nimmt man den Druck raus, das ist dann schon eine Belohnung für das Pferd, oder mit positiver Energie. Im Prinzip ist in der Pferdeausbildung immer so, dass gutes Verhalten vom Pferd belohnt wird, indem dass man dann den Druck rausnimmt und das Pferd praktisch in Ruhe lässt und schlechtes Verhalten wird dann eben so gehandelt, dass man das Pferd dann mehr unter Druck setzt, sodass das Pferd auch merkt, es hat was falsch gemacht. Mhm. Niemals gibt es in der Ausbildung Schläge oder in der Form irgendwas. Also nichts, was mit Gewalt zu tun hat. Sondern so wie es das auch in der Herde machen, die Pferde, wenn irgendwas nicht stimmt, die Alpha-Stute zum Beispiel kehrt das sehr schnell wieder ab, wenn da irgendeiner ihr den Rang streitig machen will. In Form von, meistens reicht eh schon nur das Anlegen der Ohren oder sonst schickt es ihn weg in Form von Bewegung halt. Und so arbeiten eigentlich wir in unserem System auch. Das geht immer in Form von Bewegung eigentlich. Die Frage ist immer, wer bewegt wen?
Und habt ihr da auch unterschiedliche Druckstufen, Level 1, 2, 3, 4, wie das halt andere haben? Oder wie macht ihr das mit dem Druck wegnehmen?
Natürlich gibt es da verschiedene Druckstufen. Das ist immer abhängig, mit welchem Pferd das man arbeitet. Wir haben sehr, sehr viele Problempferde zum Korrigieren auf unserer Range auch. Mhm. Und wir brauchen eben mehr Druck und manche eben weniger. Aber ja, ich würde es jetzt gar nicht so in Stufen einteilen, 1, 2, 3, 4, sondern das ist einfach ein Messen auch vom Trainer. Mhm. Aber Gefühlssache, das muss man einfach spüren, wann ist der Druck genug oder wann ist er zu wenig. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch schwierig beim Horsemanship. Es gibt natürlich eine Methodik, die man erlernen kann, aber man braucht dann sehr, sehr lange oder viele Jahre, um das Feingefühl zu entwickeln, wie viel Druck das man dann eigentlich wirklich braucht oder auch zu erkennen, wann manipuliert mit das Pferd, wann spielt das Pferd mit mir und wann ist das ehrlich.
Und was sind da so die Kernstücke eures Northwest Native Horsemanship?
Ja, dass man schaut, dass man sich den Alpha-Status erarbeitet, dass man sich Respekt erarbeitet, denn nur aus Respekt kann letztendlich dann auch Vertrauen entstehen, Gehorsam und ja, das sind so die Säulen in unserem System, also Respekt, Gehorsam.
Und warum glaubst du eigentlich, dass derzeit, also habe ich das Gefühl auch jetzt bei den Podcast-Resonanzen, dass eben gerade Natural Horsemanship generell relativ boomt, dass die Leute eben, das hängt auch mit dem zusammen, dass immer mehr ihr Pferd eben als Beziehungsersatz sehen, glaube ich, aber das sollte es ja nicht sein, aber warum glaubst du, dass Horsemanship oder Natural Horsemanship so einen Zulauf hat momentan?
Ja, weil sehr, sehr viele Leute Probleme haben mit den Pferden. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich, ich glaube, 95% haben fast alle Probleme mit ihren Pferden in irgendeiner Art und Weise. Entweder sind sie nicht richtig oder sie hören nicht auf den Besitzer oder sie machen eben, da gibt es unzählig viele Probleme. Und da nimmt man halt das Natural Horsemanship her, um die Basis zum Pferd zu verbessern. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, Wenn ich irgendwo hingehe auf Kurse, dann sind oft viele Leute dort, die sagen, ja, ich mache schon so und so lange Barelli oder ich mache schon Horsemanship so und so lange. Und trotzdem haben die Leute Probleme mit den Pferden. Und die sind oft nervöser denn je. Weil eine bestimmte Basis, ich sage immer so, als Fundament fällt. Und wenn das Fundament nicht trainiert wird, dann kann man auch nicht wirklich gescheit weiterarbeiten. Das ist so wie, ich vergleiche das gerne mit einem Haus. Man kann nicht in der Mitteletage beginnen mit einem Training, wenn man das Fundament nicht gemacht hat. Das wird dann irgendwann einmal zusammenfallen. Und genauso ist es in der Pferdeausbildung auch. Man muss wirklich ganz unten beginnen mit dem Fundament und kann sich dann hocharbeiten.
Du hast gesagt, du hast viele Problempferde. Ich habe natürlich ein Glück, ich habe meine Pferde selber gezüchtet. Viele bekommen ja die Pferde dann irgendwann mit 10 oder ausgebildet oder mit zumindest 7. Und die Pferde haben eine Vergangenheit. Wie beginnst du mit solchen Pferden, wie du sagst, Problempferde, die da drunter sind?
Problempferde in dem Sinne gibt es ja nicht. Das sind ja meistens, die Probleme sind ja meistens durch die Menschen verursacht worden. Es gibt natürlich schon auch Zuchtlinien, muss man auch ehrlich sagen, die schon schwierig sind von Haus aus. Aber wenn man richtig mit dem Pferd von Grund auf beginnt zu arbeiten, dann entwickelt sich kein Problempferd. Und wenn zu mir zum Beispiel ein Problempferd kommt, dann fange ich bei Null an. Also ich fange komplett bei Null, bei der Basis wieder an. Ich muss das Ganze, was das Pferd an negativen Sachen erfahren hat in seinem Leben, praktisch wieder rausbringen, löschen. Und das kann man nur, wenn man von Null anfängt und dem Pferd zeigt, dass es wieder Vertrauen zum Menschen finden kann.
Gerade in solchen Sachen macht es denn Sinn, wenn man dir, weißt, so wie bei Beritt, da gibt man das Pferd ab und holt es dann wieder quasi. Macht es denn in dem Fall Sinn? Sollte da nicht der Besitzer dabei sein? Weil dann ist schön, dass du mit ihm zurechtkommst, aber dann geht es wieder zurück nach Hause und der Besitzer kommt trotzdem nicht mit zurecht.
Richtig, das wäre mein großer Wunsch und der Appell praktisch an alle Pferdebesitzer, die Pferde zum Training daher bringen zu uns auch. Oder ich glaube, es ist generell so bei allen Horsemanship-Trainer. Natürlich kann das nur sehr gut funktionieren, wenn der Besitzer seine Gewohnheiten ändert und beginnt mit dem Pferd anders zu arbeiten, als er das bisher gemacht hat. Ein Pferd nur zum Herbringen und sagen, okay, du machst jetzt wieder, dann brauche ich ungefähr 3 bis 4 Monate, dann ist das Pferd wieder in Ordnung, dann wird es abgeholt und dann arbeitet derjenige dann wieder im gleichen falschen Weg, wie er vorher gearbeitet hat, das führt dann zu nichts. Also es ist sehr wichtig, dass die Leute eigentlich mit dabei sind. Ich sage das immer wieder, wenn Pferde zu mir kommen, sie können gerne zusehen, man kann gemeinsam das erarbeiten, damit dann in weiterer Folge Umdenken vom Besitzer praktisch stattfindet und das Pferd dann auch auf längere Zeit richtig behandelt und trainiert wird.
Abgesehen vom Pferdetraining, was bietet ihr noch auf eurer Ranch? Also, weil du die Indianerkultur angeschaut hast, bietest du da auch diesbezüglich ein Rahmenprogramm an?
Ja, bei uns, die Indianer-Pferde-Erlebniswelt öffnet ja am 17. Mai. Das geht dann bis Mitte Oktober wieder. Wir haben immer Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet. Da gibt es ständig Programme, da kann man zuschauen, wie zum Beispiel das Pferdetraining, das indianische Pferdetraining gemacht wird. Es gibt Reitvorführungen, man kann bei uns Bogen schießen. Ja, eine Ausstellung haben wir mit über 300 Exponate bei den Natives. Und ja, es ist da eigentlich immer irgendwas los. Natürlich kann man die Maminpferde natürlich auch besichtigen.
Ja, leben die, kann man sich das vorstellen? Es ist bei euch nämlich an hügelig. Leben die da auf großen Koppeln oder wie sind denn nicht solche Indianerpferde untergebracht?
Die sind im Herbst bei uns, teilweise im Boxen und im Offenstall. Und sobald die Weidesaison wieder beginnt, sind die ganzen Pferde dann immer draußen auf der Weide. Also wir haben dann das Indianerdorf aufgebaut und rundherum sind dann die Pferdeweiden. Also im Prinzip schaut es dann so aus, als wäre im 17. Jahrhundert in einem Indianerdorf, wo man drinnen leben kann. Man kann schlafen mit bei uns in die Tippis. Und rundherum kann man die Pferdeherde besuchen. Und zusätzlich haben wir dann immer noch Natives von den USA da, die als Gäste da sein und über die Kultur was erzählen.
Und wo vielleicht, für wer sich in den USA nicht so auskennt, wo ist denn Appaloosa genau?
Wie gesagt, das Maminpferd wurde von den Palouse-Indianern gezüchtet. Ja. Daraus ist dann in späterer Folge der Name Appaloosa entstanden. Mhm. Und die Palouse-Indianer, ihr Heimatgebiet ist im Washington State.
Ja, okay.
Genau, die haben am Snake River entlang andere Wohnsiedlungen gehabt und im Hinterland haben sie die großen Pferdeherden gezüchtet. Also man kann sagen, in der Dreiländerecke Washington State, Idaho und Oregon, das war so das Hauptzuchtgebiet für die Maminpferde.
Mhm. Und wie schaut es heute aus? Leben die dort in Reservaten oder spielen da Pferde immer noch eine große Rolle?
Ja, sie leben heute drüben in Reservaten. Man hat ihnen ja lange Zeit auch verboten, Pferde zu züchten. Mittlerweile dürfen sie das wieder. Die Maminrasse war, wie ich damals begonnen habe, in einer Sackgasse. Die Indianer wollten mit den Weißen nicht zusammenarbeiten und die Weißen nicht mit den Indianern. Und so hat jeder noch Pferde gehabt, aber man war züchterisch schon in einer Sackgasse. Und ich habe das dann die Pferde aufgekauft, praktisch nach Europa gebracht und die Rasse wieder neu aufgebaut. Und mein großes Anliegen ist jetzt, 12 Pferde wieder zurückzubringen, damit die Indianer, die Palouse-Indianer auch selber wieder die Rasse züchten können.
Ah, das ist spannend. Das heißt, du möchtest Hengste und Stuten wieder exportieren in die USA. Und da gibt es eine Stiftung oder wie machst du das? Weil die haben ja wahrscheinlich...
Es ist geplant, das sind jeweils 3 Stuten und ein Hengst. Das wären 4 Pferde, das wäre aufgeteilt dann auf 3 Reservate. Also insgesamt 12 Pferde würden wir wieder zurückbringen. Es ist auch drüben schon mit den Natives besprochen. Die warten eigentlich schon drauf und würden sich natürlich sehr, sehr freuen, wenn das Pferd wieder zurückkommt. Es ist für die Palouse-Indianer, ist das Maminpferd ungefähr so bedeutend, als wie für die Lakota der Bison, der Büffel. Und das ist wie ein heiliges Pferd und natürlich wollen sie das Pferd wieder zurückhaben. Momentan scheitert das bei uns ein bisschen noch, weil ich einfach die Kosten nicht stemmen kann, dass man 12 Pferde in die USA zurückbringt, weil das sehr, sehr teuer ist und da suchen wir halt auf dem Weg vielleicht auch Sponsoren oder ein bisschen Unterstützung. Und dafür gibt es bei uns auch die Indianerausstellung. Mit dem Geld, was wir da reinspielen, wollen wir versuchen, dann letztendlich den Transport zu finanzieren.
Und wie ist das eigentlich bürokratisch? Muss das ja auch sehr schwierig sein, weil du musst ja wahrscheinlich nachweisen, dass du da auch nicht ein Haflingerblut oder sonst was drin hast.
Genau. Aber die Maminpferde ist so, wir haben in der Zucht sein DNA-Test vorgeschrieben. Also jedes Fohlen muss einen DNA-Test machen. So können wir genau bestimmen, welche Eltern das da sein. Und da kann man eigentlich nichts vermischen oder manipulieren oder irgendwas anderes reinkreuzen. Uns ist Reinzucht der oberste Gedanke, hat oberste Priorität und mit den DNA-Tests können wir das auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, und wie steht da eigentlich die USA dazu? Weil ich habe erst auch mal einen Podcast gemacht über den Import von Mustangs, die sonst abgeschossen worden oder in diesen Auffangstationen sind. Das wird ja sehr geregelt, die Zucht. Sind die da so erpicht, dass da wieder Pferde dann praktisch in die USA kommen? Oder sind das einfach 2 verschiedene Paar Schuhe?
Naja, das hat die Pferde zurückzubringen, hat so gesehen mit den USA nichts zu tun, weil die Reservate bewirtschaften sich ja selbst.
Okay.
Ja, genau, das hat mit den Gesetzen der USA ansonsten nicht wirklich viel zu tun. Und wenn die Indianer das wollen, dann können sie natürlich auch die Pferde wieder dort züchten und zurückhaben. Also da kann die USA jetzt nicht sagen, das gefällt uns nicht, weil wir genug Pferde schon haben oder so, sondern das obliegt der Regelung in den Reservaten.
Was du noch erreichen willst, hast mir eigentlich jetzt gesagt, dein großer Traum ist der Reimport von Maminpferde, und dass man dort eben weiter die Zucht betreibt, die am Aussterben bedroht war, hast du gesagt. Und wenn man das unterstützen will, vielleicht kannst du am Schluss noch deine Webseite sagen oder wo man dich kontaktieren könnte.
Unsere Webseite wäre, man kann uns erreichen unter www.nordwestnatives.at.
Ja, sehr schön. Und was möchtest du eigentlich für dich noch erreichen, eben diesen Reimport? Oder was möchtest du eigentlich mit der Indianerkultur gerne noch in Österreich erreichen?
Ja, meine Ziele wären, dass die Maminrasse wieder wächst, dass man es auch in Europa wieder populär und groß macht. Und so freuen wir uns natürlich auch, wenn neue Züchter da mit einsteigen in das ganze Zuchtprogramm. Und mit der indianischen Kultur will ich erreichen, dass wir vielleicht wir Europäer wieder ein bisschen back to the roots gehen, ein bisschen zurückschauen, ein bisschen zurückfinden zur Natur, weil ich glaube, das ist in der Zeit, wo wir heute leben, sehr, sehr wichtig.
Das heißt, bei euch herrscht Handyverbot?
Nein, so schlimm ist es nicht, aber im Indianerdorf zum Beispiel schalten die meisten Leute, ohne dass man es eigentlich auffordert, sowieso das Handy aus. Mhm. Weil das Platz auch der Ruhe ist und da taucht man in eine komplett andere Kultur ein. Man ist in der Natur draußen und witzigerweise oder sehr gut auch, dass die Leute dann von sich aus selbst die Handys ausschalten. Also es gibt kein Verbot.
Sehr schön, da hast du jetzt wirklich Gusto drauf gemacht. Und ab Mai ist dann praktisch wieder euer Indianerdorf dann auf.
Genau.
Alles Gute für deine Marminpferde. Wie viel hast du denn gerade in der Zucht?
Momentan sind bei uns am Hof 52.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit den Marminpferden, vor allen Dingen mit dem Reimport in die USA. Alles Gute.
Danke vielmals, danke.
Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Thank you.